Weil du Anlagechancen erkennst, weißt du, worauf es ankommt. Hohe Liquidität, eine schnelle und sichere Ausführung und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Herzlich willkommen zum Trader-Stammtisch on Stage, haben wir es jetzt mal genannt, weil sowas Ähnliches findet ihr alle zwei Monate zwischen Simon und mir statt, wobei ich dann der bin im Hintergrund, der die dummen Fragen stellt und du hältst eher einen Vortrag und ich versuche immer so eine Stimme aus dem Off zu sein. Und wir wollen heute mal die Chance nutzen und zu sagen, mit Tim habt ihr auch was zu tun als Trader Fox. Also haben wir Tim mitgebracht und ein ähnliches Programm, aber einfach mit mehreren Meinungen dazu und deswegen von meiner Seite aus soll es auch schon gewesen sein. Ich meine, wer kennt Tim noch nicht? Handzeichen? Tim, ich bin enttäuscht von dir. Drei Leute von knappen 1000 kennen dich nicht. Simon ist auch halbwegs im Griff, dass wir einfach wissen, wie viel Vorstellungsrunde brauchen wir. Wenn nicht, Tim, du hast jetzt einen Pitch. Du hast jetzt drei Sätze, um diesen drei Menschen zu erklären, wer du bist. Los geht's.
Ja, ich bin aus Mannheim und bin vor 18 Jahren in die USA ausgewandert, lebe in New York und bin da Buy-and-Hold-Investor, Journalist, Blogger, YouTuber, das war's.
Alles, wofür du Geld kriegst, ja, quasi. Alles.
Genau. Und
ganz ehrlich, für so wenig Text, so viel Applaus. Und man muss auch sagen, Buy and Hold heißt bei ihm wirklich hardcore extrem. Buy and Hold und Forget. Also er kauft die Dinge und verkauft sie einfach auch nicht. Aber dabei kommen halt extreme Varianten auch raus der Steigerung. Oder auch mal, was an die Hose geht.
Muss man richtig, auch mal zugeben. Ja.
Simon, gib doch auch mal zwei, drei Sätze zu dir zum Besten, bevor wir loslegen.
Ja, sehr gerne. Ich komme aus Ravensburg aktuell oder lebe dort in Ravensburg. Bin Unternehmer. Das heißt, ich habe Trader Fox gegründet im Jahr 2008. Und mittlerweile steht Trader Fox für mittlerweile 10 Börsenzeitschriften, eine umfangreiche Softwarepalette, eine Tageszeitung haben wir im Angebot. Und nebenbei, neben der unternehmerischen Tätigkeit, bin ich natürlich auch begeisterter Börsianer. Und, das habe ich dem Tim zu verdanken, seit ein paar Jahren bin ich auch begeisterter Buy-and-Hold-Anleger. Früher war ich eher als Trader sehr viel aktiv. Aber die Gespräche mit Tim haben mich dann auch dazu quasi veranlasst zu sagen, okay, ich brauche ein Depot, wo die Aktien reinkommen und niemals wieder raus. Ein bisschen kleine Gewinnmitnahmen mache ich schon. Also wenn ich jetzt eine Aktie habe, die sich verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht hat, dann sagt der Tim ja, Gewinnmitnahmen braucht er nicht.
Da geht das richtig los bei dir, oder?
Ja, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Ich genieße dann schon ab und zu die Möglichkeiten, die man hat, wenn man die Aktiengewinne in Urlaube investieren kann und so weiter.
Gut, dann würde ich einfach sagen, dein Applaus. Und du hast wie immer so einen kleinen Vortrag, so ein Rahmenprogramm mitgebracht. Und würde einfach sagen, leg doch mal los, beide sind bekannt. Zeig doch mal, um was es heute so gehen soll. Ich weiß, meistens bringst du ein paar Werte mit. Wir diskutieren noch mal ein bisschen drüber. Lass uns einfach beginnen, weil wir haben ansonsten immer knappe eineinhalb Stunden Zeit. Heute sind es halt bloß eine Dreiviertelstunde, vielleicht mit nachher noch ein paar Fragen von euch.
Ja, warum Buy and Hold Extreme? Das ist so ein bisschen aus Gespräch mit unseren Kunden entstanden. Und zwar geht es immer darum, dass wir die Leute fragen, wer von euch hat eigentlich schon mal eine Amazon, eine Microsoft oder eine Nvidia oder eine Netflix im Depot gehabt? Und das Spiel können wir hier auch mal machen. Wer hat eine der Aktien mal im Depot gehabt? Bitte mal strecken.
Du nicht?
Und das ist das Bild, das man dann immer sieht. Eigentlich alle Leute haben eine Amazon, eine Nvidia, eine Microsoft mal im Depot gemacht. Jetzt kommt aber meine zweite Frage. Wer von Ihnen kann mir nachher nach dem Vortrag einen Depot-Screenshot zeigen mit einem Plus von über 1000% in einer dieser Aktien? Wer traut sich? Wer kann einen Depot-Screenshot zeigen? Eins, zwei.
Kann man die unterhandeln vielleicht so ein bisschen?
Ja, die Nvidia hat sich ja verhundertfacht seit 2016. Amazon, Microsoft haben sich auch verzehnfacht seit 2013. Aber dieses Bild, das kennt man. Die Leute haben gute Aktien im Depot und verkaufen dann viel zu früh. Und darum ist so diese Idee entstanden von diesem Buy and Hold Extreme, dass wir sagen, es braucht doch eigentlich jeder Anleger ein Depot, wo Aktien wirklich mal reinkommen, die man dann nicht mehr verkauft. Weil nur dann kann man solche schönen Entwicklungen quasi erleben, wie hier bei Nvidia. Und das kann ich Ihnen von meiner Perspektive als Trader auch erzählen. Ich habe ja als Trader früher sehr viel gehandelt, also habe sehr aktiv gehandelt. Als Trader hält man diese Korrekturen nicht aus. Man sieht die Nvidia-Aktie, Die Feld hat man um 60%. Das schafft man nicht durchzuhalten, wenn man einen Trading-Stil über diese Aktie gelegt hat. Das Einzige, was meiner Erfahrung nach hilft, ist, ein Depot zu haben, wo man Aktien kauft, um sie nie wieder zu verkaufen. Ja, Richard, du hast hier schon unser heutiges Event vorgestellt. Eine Besonderheit ist ja, dass es immer Geschenke gibt. Und die Geschenke habe ich heute auch dabei. Das möchte ich kurz hier mal hochhalten. Es gibt
physische Form.
Mauspads, solche Börsenmauspads. Da stehen sämtliche Chartformationen drauf, da stehen Candlestick-Formationen drauf, Optionen, Auszahlungsprofile, gesponsert von G-Invest. Die Maya ist auch da. Maya, streckt gerne mal die Hand. Genau, ich stelle es da vorne hin. Nur solange der Vorrat reicht, da sind, glaube ich, 400 drin, greift einfach zu, holt ihr euch. Das ist das heutige Geschenk für unseren Trader-Stammtisch.
Und wer den Stammtisch auch nächstes Mal nicht verpassen will, ich glaube, wir haben diesen Monat sogar noch einen.
Ja,
einfach mal anmelden, dann kriegt ihr mal mit, wann es wieder den nächsten Stammtisch gibt.
Genau. Und worüber wollen wir heute reden? Wir wollen über die Aktien reden, die Tim und ich zuletzt gekauft haben, die wir im Depot haben, die wir gerade gut finden. Und was ich bei Tim ja so komplett inspirierend finde, du hast ja einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal und da stellst du auch immer dein Depot vor. Und das sieht man ja so gut überhaupt nicht, dass jemand wirklich sagt, hey, das ist mein Depot, in diese Aktien habe ich investiert. Und man kann dir die Begeisterung ja förmlich quasi ansehen, wie du einfach in diesem Buy-and-Hold-Investor, wie du das volle Begeisterung lebst. Tim, stell vielleicht mal deine drei Lieblingspositionen vor, die sich aktuell in deinem Depot befinden.
Ja, also das sind die ersten drei halt, die größten. Netflix, sie steht 15.000% im Plus. Das ist echt der Wahnsinn, wie die sich entwickelt haben. Das war im Grunde so eine Turnaround-Story. Oft hast du auch bei diesen Wachstumsfirmen immer wieder Probleme. Eine Apple hatte ums Überleben gekämpft, eine Amazon. Und Krisen sind eigentlich insofern was Gutes, wenn man da dann einsteigt. Wenn so eine Aktie eingebrochen ist um 60%. Simon, was du angesprochen hast bei Nvidia, die hatten das auch. Im Grunde kommt das überall vor. Und sowas versuche ich zu finden und dann zu kaufen und im Grunde nie mehr herzugeben. Gerade bei großen Weltmarktführern oder führenden Konzernen wie jetzt. Dann habe ich die CTS gekauft, auch 15.000% im Plus. Mit 2.500 Euro habe ich damals investiert, bei Consors gekauft. Mhm. Und die hat sich auch massiv entwickelt auf dem 374.000 Dollar, kennt ja jeder von Ticket, Konzertkarten, ja, Fußballspiele, Olympiade, die verkaufen die Tickets, veranstalten Sportevents, Konzerte und alles Mögliche in Europa. Und denen gehören auch viele Event-Locations, ganz große führende, auch in Deutschland einige, im europäischen Ausland. Die kaufen viele Konkurrenten zu und der Typ ist irgendwie ein genialer Geschäftsmann, dieser Vorstandschef. Klaus Peter heißt er.
Ja.
Und also bei mir ist so, ich kaufe und lasse einfach liegen. Bank of America habe ich in der Finanzkrise gekauft, vor so 14 Jahren oder so, als wir die große Finanzkrise hatten in den USA, überwiegend mit dem Fall von Lehman Brothers und diese Subprime-Krise. Also Krisen sind immer ein toller Einstiegspunkt. Und so habe ich das dann immer weitergemacht und so ist das Depot dann auch entstanden.
Hast du jemals eine Aktie am Höchststand gekauft? Du bist ja jemand, der wartet immer, bis das Ding kurz vorm zu Grabe tragen liegt, habe ich das Gefühl. Hast du aber auch schon Werte gesagt, wo du sagst, es ist so interessant, ich steige jetzt ein, obwohl sie eben nicht im negativen Fall ist, sondern ich kaufe sie oben ein.
Selten. Das fällt mir irgendwie schwer. So als Value-Anleger warte ich eine Korrektur ab. Aber du, man weiß auch nicht alles und vielleicht wäre es mal gut gewesen, an einem Höchstkurs eine Nvidia zu kaufen.
Nvidia gab es immer wieder Höchstkurse, ja, die dann wieder überstiegen wurden. Genau das war.
Ja, du verpasst dann halt auch Chancen. Wenn du Value-Anleger bist, wartest du in der Regel eine Krise ab. Man kann auch nicht überall dabei sein und so eine Strategie führt auch zu natürlich Schieflagen, weil eine Krise, wenn die sich dann durchfrisst, kann auch eine Firma im Grunde im schlimmsten Fall in die Pleite treiben. Aber bei den großen Weltmarktführern sehr unwahrscheinlich, dass eine Bank of America kaputt geht oder eine Netflix damals, sie hatten keine Schulden, einen riesen Kundenstamm.
Krisen, ich meine, haben wir jetzt durch Donald Trump, du darfst es hoffentlich sagen, weil keiner von USA das Video guckt, damit du wieder einreisen darfst bei denen, ja, aber haben wir da momentan eine Krise am Markt, verschuldet durch Politik, die momentan da ist? Man sagt immer, politische Börsen haben kurze Beine, aber wenn die halt lange durchhalten, kann es auch eine Weile sich auswirken. Ist das für dich jetzt schon eine Krise? Du sagst, oh, das guckst du mal.
Ja, klar. Wir haben ja schon eine Korrektur gehabt, eine kräftige. Gell? Hat es jetzt wieder erholt einigermaßen, aber wir sind noch ein bisschen entfernt vom Höchstkurs. Und die Börsen finden immer wieder neue Höchstkurse. Das liegt am wachsenden Wohlstand und uns geht's im Grunde auch zunehmend immer besser. Insofern ist die Börse bringt ja die beste Rendite überhaupt. Mehr als Rendite als alles andere, was wir haben an Assets, Gold, mehr Rendite als Immobilien. Ja, zumindest die letzten 100 Jahre.
Letzte Frage zur Krise, bevor ich dein Programm komplett sprenge. Ich weiß nämlich gerade, als die ganzen Meldungen rausgekommen sind, hier Zölle, da Zölle, gab es ja Aktien wie zum Beispiel Nike, die davor ja schon etwas in der Schieflage war, die halt sehr viel in Vietnam produzieren. In Vietnam muss jetzt unglaubliche Zölle zahlen oder Import müssten hohe Zölle zahlen. Nike verkauft auch sehr viel im eigenen Land. Da hat die Aktie noch mal richtigen Schub nach unten bekommen. Sind das solche Werte, wo du sagst, du guckst es dir mal an und könntest dann, also wichtig, du hast noch nie erwähnt, alles, was wir hier sprechen, ist natürlich nie eine Beratung oder Empfehlung. Es sind einfach nur mal, wir diskutieren, haben dummerweise das Mikrofon an und die Kamera läuft. Das kann einem ja mal passieren. Und deswegen einfach nur mal die Frage an dich, wäre Nike sowas in der Situation gewesen, wo du sagst, das wäre ein Blick wert gewesen auf deine Anlagestrategie hier?
Ja, die habe ich auch und da stocke ich auf. Ja, ist schon interessant. Aber 100% weiß das auch nicht. Wir wissen vieles gar nicht, gell, wenn man das alles wüsste. Aber es ist schon ein Weltmarktführer, eine Riesenmarke. Und die haben Probleme. Die Konkurrenz ist da, dann kommen immer neue, die On-Schuhe aus der Schweiz und so. Also ja, ist nicht einfach.
Also da hast du auch wirklich bei der Krise
eigentlich. Hab ich, okay. Ja.
Tim, und ich soll dir die Frage nach dem Warum noch stellen. Weil als ich jetzt vor 2 Tagen mich aufgemacht habe auf dem Weg zur Messe, habe ich meiner Frau gesagt, ja, ich gehe jetzt auf die Messe nach Stuttgart und ich habe einen Vortrag mit dem Tim Schäfer. Die kenne ich auch ein bisschen. Dann hat sie gefragt, was macht denn der Tim eigentlich? Er hat gesagt, der kauft Aktien, behält sie.
So einfach.
Ja, und dann hat sie im Endeffekt dann hat sie gefragt, ja, okay, und wann verkauft der? Dann sage ich gar nichts. Dann hat sie gefragt, warum? Und ja, weil jeder Anleger kaufte dann doch eine Aktie, damit das Kapital für einen arbeiten kann und damit man eine gewissen, sich vielleicht auch mal einen Konsum damit finanzieren kann, damit man damit ein Haus bauen kann. Jetzt genau, erzähl du uns mal das langfristige Endziel. Was passiert in 20 Jahren? Kaufst du mal eine Villa oder wie geht das denn weiter?
Ja, das du siehst halt die Rendite. Und das investierte Geld ist so gut da angelegt. Du findest so gute Renditen halt nicht. Und irgendwie lebt es sich auch entspannter. Und ich lebe halt von dem Einkommen, was ich mache als freier Journalist. Und das andere lasse ich einfach arbeiten. Es bleibt langfristig dort und das soll weiter gedeihen und wachsen. Und ich brauche das nicht. Das macht. Ich habe kein Auto. Ich kaufe Secondhand und ich lebe relativ einfach. So ja.
Also du hast kein Ausstiegsszenario für dich?
Nein, einfach? Nein. Eigentlich nicht, ja.
Ja,
und ich habe auch keine Lust, das Finanzamt zu beteiligen. Und außerdem, das wären ja Mordsrechnungen. Ja, überleg mal, du verkaufst eine Aktie und machst $700.000 Gewinn, wie mit der Netflix. Da kriegst du eine Rechnung von 200.000.
Die Premium-Partnerschaft beim Finanzamt.
Ja, und insofern, also wenn man den Zinseszins versteht und was das ein Hebel ist, dann das ist der Wahnsinn.
Ja, du, und an deinem Depot gefällt mir am besten die Aktie von CTS Eventim. Wenn Sie es noch nicht wissen, der Tim und ich, wir kennen uns ja schon seit 24 Jahren. Wir hatten uns da mal beim Egbert Prior in Frankfurt hatten wir kennengelernt. Ich war quasi Praktikant und der Tim hat mir ein bisschen ja, geholfen, hat meine Texte korrigiert. Und da haben wir schon quasi über die CTS Eventim gesprochen und da war die schon ein Thema. Und wenn man es über diesen langen Zeitraum mal sieht, wie die sich jetzt entwickelt hat, quasi über so eine 20-Jahres-Perspektive, also einfach phänomenal. Ja, jetzt haben wir irgendwie so die Einstellungsrunde, hat der Ritchie schon vorgenommen und der ganze Vortrag ist es irgendwie so aus dem Gleichgewicht geraten, aber macht eigentlich gar nichts. Ja, und mir war noch wichtig zu sagen, dass Tim und ich, wir sind jetzt keine Theoretiker, die dieses Buy and Hold Extreme nur, dass wir nur drüber erzählen, sondern wir ziehen das auch wirklich durch. Und mein persönlicher schönster Moment in meiner Depot-Historie war quasi bereits im Jahr 2020, als ich das erste Mal mit einer einzigen Aktie, und das war Nvidia, die Marke von 1 Million Handelsgewinne überschritten hatte. Da sieht man diesen Screenshot, den ich mir damals gemacht habe und den ich immer noch gerne vorzeige. Man sieht, es geht, aber man muss diese Entscheidung einmal getroffen haben. Ich mache mir ein Depot auf und dort kaufe ich Aktien rein mit dem Ziel, nur Gewinne mit, nur kleinere Gewinnmitnahmen zu tätigen. Vielleicht können wir uns auf diesen Kompromiss einigen. Genau, hier ist dieses schöne Mauspad, das sich da vorne befindet. Also holen Sie sich bitte auf jeden Fall. Da haben wir so lange dran gearbeitet. Ich möchte nicht noch wieder mit nach Hause tragen.
Ich habe die hergetragen vom Steinstand übrigens. Ja. Nur so am Rand. Also, das haben alle hier gesehen vorher, nur so am Rand.
Ja, das sind die Alterserscheinungen. Am Dienstag war ich in der Tat noch 2 Stunden auf dem Tennisplatz. Und danach 2 Stunden merke ich auf einmal am Rücken, da stimmt irgendetwas nicht mehr. Und da musste heute der Richie diesen schweren Karton vom unserem Stand hier in diesem Vortragsraum tragen. Wenn man so ein Buy-and-Hold-Extreme-Depot macht, gibt es natürlich eine ganz wichtige Frage, werden die Aktienmärkte ewig weiter steigen? Weil an dieser Frage verzweifeln viele. Es gibt viele Ängste. Wenn jetzt zum Beispiel diese ganzen Zollkriege kommen, diese ganzen Zolldrohungen, dann hat man als Aktionär auch mal Angst und überlegt sich, kann es überhaupt langfristig weitergehen? Und da möchte ich heute 2 Antworten drauf geben. Keine theoretische Antwort. Ich könnte als Diplom-Volkswirt da auch jetzt stundenlang drüber philosophieren. Aber einfach die erste Antwort ist die Historie. Wir sehen, dass wenn die vorherrschende Wirtschaftsform eine Marktwirtschaft ist, und das haben wir seit den 1933er Jahren mit einem modernen Geldsystem. Vor der großen Depression hatten wir den Goldstandard. Ich glaube, ein so gewaltiger Crash wie damals wäre heute nicht mehr möglich. Aber wenn die vorherrschende Wirtschaftsform eine Marktwirtschaft mit einem Zentralbankensystem ist, haben wir festgestellt, dass es früher oder später immer nach oben geht. Und dann ist jetzt meine intuitive Antwort auf diese Frage, natürlich wird es erstmal weiter nach oben gehen. Weil wir stehen doch noch ganz am Anfang von dem Wachstum der gesamten Welt. Man hat hier in Deutschland vielleicht den Eindruck, dass wir uns eher am Ende einer Wachstumsphase befinden. Aber weltweit gesehen ist genau das Gegenteil der Fall. Wir haben zum Beispiel in Indien ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von etwa 2.800 US-Dollar. Und hier ist die Prognose, wie sich das gesamte Bruttoinlandsprodukt in Indien weiterentwickeln wird. Die haben ein reales Wachstum von 8%. Und wir reden hier von 1,4 Milliarden Menschen. Ähnlich sieht es in vielen anderen asiatischen Staaten auch aus. Junge Bevölkerung, hohe Wachstumsraten und von der schieren absoluten Größe werden die natürlich das weltweite Wachstum absolut gesehen noch viel, viel höher hieven, als wir es in der Vergangenheit kennengelernt haben. Und dann noch der andere Punkt, warum die Aktienmärkte ewig in unserer absehbaren Menschenzeit steigen dürften, ist mein Eindruck, dass das Computerzeitalter doch jetzt erst so richtig Fahrt aufnimmt. Seit 1972 gibt es Computerchips, die man sich kaufen kann. Der erste kam von Intel. Und dann gab es normale PCs, dann gab es Internet, dann gab es das iPhone. Und jetzt scheint sich alles nochmal ganz enorm zu beschleunigen. Ich habe hier einen Screenshot von Sora mitgebracht. Sora ist ja seit 2 Wochen ungefähr in ChatGPT offiziell verlinkt, in der Hauptnavigation. Und das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Die erstellt auf Kommando jedes Foto, jeden Motiv, kurze Filme. Also da bin ich voller Hoffnung, dass uns diese technologische Entwicklung noch sehr, sehr weit nach oben tragen wird. Und was bedeutet das jetzt für mich als Investor, wenn ich davon ausgehe, dass in meiner Lebensspanne die Aktienmärkte quasi ewig steigen werden? Es bedeutet für mich, dass ich als Buy-and-Hold-Investor einmal in ETFs ständig investiert bin, aber dass ich auch die Technologieführer der aktuellen KI-Revolution weiter behalte. Ich habe meine Meta im Depot, ich habe die Microsoft im Depot, ich habe die Nvidia im Depot und die Oracle. Und ich bin hier sowas von bullish für diese Aktien. Meta zum Beispiel, ich glaube, die haben wir im letzten Jahr ja beim Stammtisch auch dabei gehabt. Ich glaube, Tim, du bist ja auch in Meta
investiert. Ja.
Du bist ja auch im Depot. Und der Mark Zuckerberg hat im letzten Quartalsbericht gesagt, dass sie dank KI, dank der Inhalteauswahl von KI, die Verweildauer von Nutzern in Instagram nochmal um 6% steigern konnten. Also Instagram wird ein richtiges Konkurrenzprodukt zum klassischen TV oder zu anderen Hobbys, die die Menschen so haben. Weil die ganz einfach, weil die Inhalte auch dank KI immer besser werden. Gleichzeitig, und dann hat die Aktie auch so gut reagiert, erkennt die KI ja, was mich als Nutzer interessiert. Und dann kann das KI-System von Meta kann mir dann die passenden Werbeanzeigen unter die Nase halten. Und jeder kennt ja diese Grenzerfahrung. Wenn man sich bei WhatsApp über den Urlaub unterhält, dass man dann im Facebook-Stream Hotelangebote bekommt für diesen Ort. Ich denke so, und ähnliche Erlebnisse hat ja schon jeder mal in irgendeiner
Weise. Aber das zur End-to-End-Verschlüsselung bei WhatsApp?
Ja, ja, das ist ganz, ganz spannend. Gell? Ja. Ja, und genau, ich glaube, und jetzt wollen wir ja noch über die Aktien sprechen, die wir zuletzt gekauft haben, beziehungsweise die wir gerade am interessantesten finden. Tim, möchtest du vielleicht den Anfang machen? Welche Aktien hast du zuletzt gekauft?
Ja, ich wollte noch ergänzen, Meta, das macht ja auch süchtiger. Wenn du dieses Instagram anschaust, man kann da einfach nicht aufhören, diese ganzen Videos anschauen, die Kurzvideos und so. Und es spielt genau ein, was man will, also was man sehen will. Dieser Algorithmus findet genau, was dich interessiert. Das ist schon faszinierend, oder? Wie viele Stunden man da verbringt, gerade jüngere Menschen.
Aber ist das für die Produktivität besser, ja? der Welt gut?
Nee, wahrscheinlich nicht. Gell?
Also als Aktionär ist super Geschichte. Die Frage ist, was hat die Gesellschaft schon erstmal nichts? Als Aktionär ist es mega genial, aber wenn ich halt dann 4 Stunden Instagram binge, ist es nicht unbedingt was Produktives, außer ich lerne dabei auch mal was. Das gibt ja auch, muss ich auch sagen, es gibt sehr viele. Also wichtig, ich erwische mich auch dabei. Ich habe da oft irgendwelche Tutorials und sehe, was KI tolles kann und was für Funktionen es gibt. Also man kann es ja auch lernen dabei. Es ist ja nicht so, dass es ja nur Werbung ist, was aber vermittelt wird. Und da ist, glaube ich, so die goldene Waage zwischendrin, wie man es einsetzen sollte als User selber.
Ja, für Kinder ist das extrem gefährlich. Also wenn ich meine beiden Jungs frage, was sie später als Beruf werden wollen, dann sagen sie ja YouTuber. Dann sage ich...
Mach dann eine KI.
Dann sage ich, ja, gute Idee. Tim ist ja auch erfolgreich geworden. Ja, man muss bei Kindern schon ein bisschen aufpassen, weil sonst gehen die Bildschirmzeiten durch die Decke.
Achso, ich habe gekauft United Health. Das ist die größte Krankenkasse der USA, eine private Versicherung. Und der Langfristchart ist der Hammer. Die haben 100.000% zugelegt, eine der besten Aktien überhaupt. Die haben jetzt eine Krise, wahrscheinlich auch wegen den Sparmaßnahmen der Regierung, dann die Konjunkturkrise. Vielleicht steigt die Arbeitslosigkeit, dann fallen vielleicht ein paar Leute aus der Krankenkasse raus. Und die haben ganz schön korrigiert. Und da habe ich gesagt, da kaufe ich ein kleines Paket. Jetzt auch nicht so viel Geld übrig gehabt, aber da bin ich jetzt vor einer Woche eingestiegen, grob. Mhm. United Health.
Du sollst auch Geld herkriegen, du verkaufst ja keine anderen Aktien.
Ja, heißt genau.
Du kaufst dann wirklich auch in Paket mal ein.
Das heißt, ja, jetzt, du bist so $3,000 oder was, ja.
Und dann per 100.000% rauskommen.
Ja, das
du suchst eine Aktie aus und solange du sagst, die Krise ist doch am Laufen, kaufst du immer wieder auch mal nach. Das muss nicht
alles sein.
Ja, dann mache ich weiter und stelle auch meine Aktie vor, die ich zuletzt gekauft habe in der Korrektur als größte Position. Wer jeden Donnerstag meine Masterclass schaut, der weiß es ja bereits. Ich bin ganz, ganz begeisterter neuer Investor bei Robinhood Markets. Der Broker, den kennt man aus den USA. Und die haben etwas hinbekommen, was keine andere Bank in der Art und Weise geschafft hat. Und zwar, sie schaffen es, auf ihr Konto, auf ihr Gratis-Depot, ein Abo-Modell aufzubauen. Man kann bei Robinhood für 5 US-Dollar pro Monat kann man sich zusätzliche Features freischalten lassen. Und das Wachstum von diesen Abos, das ist enorm. Und ich hätte, als sie das angefangen haben vor etwa 1,5 Jahren, hätte ich nie gedacht, dass es so erfolgreich wird. Sie haben auf Jahressicht ein Wachstum gehabt von etwa 90% und haben mittlerweile 3,19 Millionen Abonnenten, die quasi jeden Monat 5 US-Dollar an Robinhood bezahlen, um zusätzliche Features zu bekommen. Und dieses Geschäftsmodell ist genial. Bei welchem Vorteil hat Robinhood neben den monatlichen Cashflows davon, wenn sie die Nutzer über ein Abonnement binden können? Man spricht davon, dass eine Art Lock-in-Effekt entsteht. Wenn ich als Kunde bei Robinhood 5 US-Dollar pro Monat bezahle, um in den Genuss vergünstigter Ortegebühren zu kommen, wo tätige ich dann meine Transaktion? Gehe ich dann zur Bank of America oder gehe ich da dann zu Charles Schwab oder wie die amerikanischen Broker heißen? Nein, ich bezahle dafür bei Robinhood, dass ich dort handeln darf. Also handle ich dann auch quasi bei Robinhood. Und dieses geniale Modell hat es Robinhood zum Laufen gebracht. Bereits 12% aller kapitalisierten Depots nutzen diesen Gold-Service und bezahlen 5 US-Dollar pro Monat Abogebühren. Und das ist einmalig. Und darum wachsen sie auch schneller als alle anderen. Darum können sie jetzt auch Services anbieten, die kein anderer oder fast kein anderer hat. Zum Beispiel, sie geben den FED-Leitzins an ihre Kunden weiter. Wenn ich ein Depotkonto bei Robinhood habe, bekomme ich eine Verzinsung von 4%. Dann haben sie jetzt eine Kreditkarte auf den Markt gebracht mit einem Cashback-Anteil von 3%. Bei jeder Transaktion bekomme ich 3% gutgeschrieben. Und das muss ich zugeben, das macht auch ein bisschen süchtig. Die meisten von Ihnen werden vermutlich auch bei Trade Republic ein Depot haben. Und dort gibt es ja 1% Cashback, wenn man mit der Karte dort bezahlt. Und auch wenn es nur ganz wenig ist, ertappe ich mich auch, wenn ich im Supermarkt mittlerweile bezahle, mache ich das per Apple Pay. Ich nehme mein Handy raus und da ist jetzt die Trade Republic-Karte fest eingestellt. Und ich freue mich dann immer wieder über dieses 1%, ich habe 1% Cashback erhalten. Es hat einfach einen sehr angenehmen psychologischen Effekt gegenüber anderen Anbietern, die das nicht mit anbieten können.
Weißt du zufällig, ein wichtiger Punkt bei mir aktuell gegen die Trade Republic-Version spricht, ich habe einen anderen Anbieter, der mir 1%, egal auf welchen Betrag gibt. Bei Trade Republic gibt es eine Obergrenze im Monat.
1.500.
Genau, und ich freue mich halt auch, wenn ich mal reise für mich und meine Familie für 8.000 Euro buche und da klappt es halt auch. Weißt du zufällig, ob hier auch eine Obergrenze schon drin ist? Also jetzt nur so, vielleicht kommt ihr irgendwann mal nach Europa, wäre interessant.
Ich habe es noch nicht gelesen. Ja? Und genau, du hast mir vorhin darauf aufmerksam gemacht, dass die Meldung seit gestern quasi im Markt bekannt ist, dass Robinhood auch den Einstieg in Europa jetzt in Angriff. Ja, und dieses Robinhood-Modell, das ist einfach jetzt eine... Nee. Sie haben dadurch starkes Wachstum. Sie haben ein besseres Konzept als andere Banken. Andere Banken können das nicht so schnell kopieren. Warum nicht? Da verdienen sie ja kein Geld mehr. Robinhood, die sind so schlank, die haben, glaube ich, nur 2000 irgendwas Mitarbeiter. Und mit diesen 2000 Mitarbeitern können sie 25 Millionen Depots betreuen. Eigentlich sind sie keine Bank, eigentlich sind sie eine Technologiefirma. Thema in den USA, nimmst du da Robinhood auch als Marke wahr, die man kennt und über die man spricht? Kennst du das?
Ja, klar, die sind schon in den Medien. Das ist auch so Gründer geführt, den kennt man. Diesen, der ist ja auch Milliardär geworden mit seiner Bank. Fintech, klar. Ja, und die Leute sprechen auch über dieses Gold-Membership, weil es schon attraktiv ist. Mhm. Dass du da bessere Produkte kriegst über die, wenn du Mitglied bist. Mhm. Also das ist schon bekannt. Eine interessante Aktie auf jeden Fall. Und die hat sich auch ganz schön erholt, aber ist immer noch relativ günstig. Aber es gibt halt auch viel Konkurrenz, Fidelity, Charles Schwab und so. Und die drehen auch überall die Kurse im Grunde auf null. Gell? Wenn du heute tradest, zahlst du ja gar nichts mehr. Aber die haben sich gut etabliert. Das ist eine super spannende Aktie auf jeden Fall.
Aber ist es ein Burggrabenprodukt? Weil ich weiß, du guckst immer auch ganz nach Burggräben, wenn man sagt, aus Lizenzen oder irgendwas. Weil, wie du gerade sagst, theoretisch, es kostet erstmal Geld, das anzugreifen, aber es ist theoretisch nicht unmöglich. Aber sie haben einen First-Mover-Effekt, wo sie erstmal, ich glaube, die Mitbewerber erstmal eine große Strecke gehen müssen, um die überhaupt aufzuholen. Weil die haben schon eine große Kundschaft, die auch bereit ist, die extra 5 Dollar zu gehen. Glaubst du, dass sowas theoretisch auch als Burggraben sich etablieren kann? Oder meinst du, na, du brauchst halt einfach nur Zeit und Geld und dann kann man das auch angreifen? Theoretisch. Wenn man es will, als Konkurrent.
Ja, also es gibt ja verschiedene Burggräben. Aufgrund der Marke, aufgrund von Größeneffekten, aufgrund von Netzwerkeffekten. Mhm. Ich glaube, sie haben einen kleinen Burggraben aufgrund von Größeneffekten mittlerweile. Mhm. Weil sie waren einfach der Pionier. Und wenn du der Pionier bist, wir haben das in ganz vielen Märkten gesehen, wir haben das bei Amazon gesehen, aber wir haben das auch bei den ganzen Meta-Apps gesehen, dann kannst du einfach am meisten Geld in die Hand nehmen, um neue Kunden zu gewinnen. Und der andere Broker kann für einen Kunden nur 100 US-Dollar ausgeben und der andere Broker wie Robinhood kann dann 250 US-Dollar für die Kundengewinnung ausgeben, weil sie sich einfach von Anfang an profitabel aufgestellt haben. Und diese höheren Werbeausgaben oder diese auch dann die Markenbekanntheit, diese Beliebtheit bei Nutzern, das ist schon ein kleiner Vorteil. Aber uneinnehmbare Burggräben gibt es ja quasi so gut überhaupt nicht, gell? Jede Firma hat irgendwann Schwächen, irgendwann kommen die Konkurrenten Und natürlich kann oder wird Robin Hood ja auch sehr stark auch imitiert. Trade Republic macht das sehr ähnlich. Nicht ganz so gut, aber sie haben ja auch einen sehr guten Broker auf die Beine gestellt. Ja, das war so die erste Aktie, die ich jetzt neu gekauft habe und die ich auch für sehr lange Zeit behalten möchte, weil ich davon ausgehe, dass sie über sehr viele Jahre wachsen werden und dass sie immer profitabler werden. Dann, Tim, möchtest du die nächste Aktie vorstellen, die du gekauft hast, oder soll ich weitermachen?
Ja, mach du weiter erstmal.
Okay, dann hast du schon von Grafik gemalt.
Ja, dann mache ich gerne weiter und jetzt werden Sie bestimmt enttäuscht sein. Es kommt zwar ein Langweiler, aber ich glaube, das vielleicht ist der Langweiler doch ganz spannend. Genau.
Aber die Aktie ist langweilig, oder?
Die Aktie. Mhm. Die. Genau, ich habe eine kleine Friedrich-Merz-Wette aufgemacht. Und zwar habe ich mir die Zeit genommen, diesen Koalitionsvertrag zu lesen. Und ein wichtiger Punkt war ja, dass sie in den ersten 100 Tagen werden wir einen Gesetzesentwurf zur Einführung eines Wohnbauturbos quasi beschließen. Und im Weiteren wird davon gesprochen, dass Sonderabschreibungsmöglichkeiten kommen. Und der Friedrich Merz hat gesagt, er möchte, dass quasi die Baukräne überall im Land wieder stehen. Und jetzt habe ich mir überlegt, wer ist denn damit unter so der größte Profiteur? Und ich bin dann bei Vonovia gelandet, dem größten Betreiber von Wohnimmobilien. Sie haben ja 540.000 eigene Immobilien, bewirtschaften auch im Auftrag anderer dann ihre Immobilien. Und das Interessante ist, warum ich die Aktie jetzt gekauft habe, sie haben eigene Grundstücke. Und auf den eigenen Grundstücken sind schon zigtausende neue Wohnungen quasi projektiert. Und im letzten Geschäftsbericht hat auch der Vorstand gesagt, sie warten im Endeffekt nur noch, bis die Kosten pro Quadratmeter sinken. Und dann können sie mit dem Bauen beginnen. Und da sehe ich jetzt eine gute Perspektive, dass sich dann die CDU mit den größten Akteuren auf diesem Markt zusammensetzt und fragt, was müsste eigentlich passieren? Wie hoch müsste die Sonderabschreibungsmöglichkeit sein, damit ihr jetzt auf euren ganzen Grundstücken mit dem Wohnungsbau beginnt? Und da gehe ich jetzt einfach in guter Zuversicht davon aus, dass genau das stattfinden wird, dass dieser Gesetzesentwurf kommt und dass dann die Vonovia-Aktie eben deutlich, deutlich steigen wird. Es gibt noch einen weiteren Pluspunkt, den wir jetzt haben bei diesem Titel. Und zwar dürfte die EZB ja die Zinsen weiter absenken. Warum kann sie das tun? In Amerika haben sie das entgegengesetzte Problem. Dort gibt es Importzölle und dort werden sich die Importe eher verteuern. Was machen jetzt aber die ganzen chinesischen Anbieter, wenn sie ihre Ware loswerden müssen? Der europäische Markt wird, so wie es aussieht, überflutet mit chinesischen Produkten zu sehr günstigen Preisen. Und das heißt, wir haben auch von dieser Seite aus dem Zollkonflikt dann eher einen desinflationierenden Anteil. Und das hat die EZB auch schon aufgegriffen. Und wir werden, denke ich, noch weitere Zinssenkungen in diesem Jahr sehen. Und für Vonovia, wer eine Immobilie baut, macht das mit einem Kredit, ist das natürlich bares Geld. Und diese perfekte Kombination für eine Immobiliengesellschaft könnte in einem halben Jahr eintreten. Dann verabschiedet Friedrich Merz den Wohnbauturbo. Die Zinsen sind nochmal deutlich runtergekommen. Und dann können die in zehntausende neue Wohnungsprojekte investieren zu einer sehr günstigen Finanzierung. Und auch ganz angenehm, man bekommt aktuell eine Dividendenrendite von etwas über 4%, wenn man die Aktie im Depot hält. Tim, kennst du die Aktie?
Hast
du
ja, ich finde die auch toll. Das ist ja der größte Wohnungsvermieter Europas, soweit ich weiß. Und da wir Wohnungsmangel haben, gerade in den Metropolen, nicht im ländlichen Bereich, aber in den Großstädten, in den Ballungszentren, auch im Ausland, die sind ja auch in Österreich, in Schweden, glaube ich sogar. Insofern ist das eine super, super Aktie, eigentlich solide, grundsolide. Und ich glaube, die Dividende kriegst du sogar irgendwie ohne Steuerabzug. Soweit ich weiß, weil die noch so einen Verlustvortrag irgendwie haben.
Ah, interessant, gut, das wusste ich gar nicht.
Ja. Und da gab es jetzt auch einen Vorstandswechsel. Der Buch ist zurückgetreten und da kommt jetzt der ehemalige Finanzvorstand von SAP, übernimmt jetzt den CEO-Vorstandsvorsitz. Mhm. Das ist auch spannend. Wahrscheinlich macht er das dann ein bisschen alles mutiger und so. Das Problem bei den Immobilienwerten ist, die müssen immer ihre Verkehrswerte anpassen, jedes Quartal und so, jedes Jahr. Und da schwankt immer der Gewinn, obwohl die Mieteinnahme ja stabil und leicht steigend ist. Aber da immer auf den Gewinn zu gucken, das macht gar keinen Sinn, gell? Weil das hängt von den Zinsen an. Wie bewertest du eine Immobilie? Aber das hat mit dem Kerngeschäft wenig zu tun. Das sind stichtagsbezogene Daten eigentlich.
Jetzt will ich mal den Deal ein bisschen schlecht machen. In der Großen Koalition sitzen ja zwei. Und einer sagt ja auch, ja, wir müssen ja die, also die Wohnungspreise, ja, die müssen natürlich für ganz viele Wohnungen gemacht werden. Aber die, die Wohnungen bauen, sollen ja nichts damit verdienen, weil wir müssen ja Mietendeckel haben. Vorteil ist natürlich, bei Neubauten gibt es erstmal diesen Mietendeckel nicht. Aber fürs Gesamtgeschäft von Vonovia, wie siehst du da dieses, diesen ja, Malus eventuell, dass Mietpreisdeckel verstärkt werden, weiter aufrechterhalten werden? Für Neubauten gibt es den nicht in dem Fall, aber die haben ja auch jede Menge Bestandsimmobilien. Ist das vielleicht so ein Punkt, wo man trotzdem auch da noch drauf achten müsste, auch wenn es alles ganz rosig aussieht, dass das vielleicht auch negativ sein könnte?
Ja, wenn so eine Mietpreisbremse kommt, ist es natürlich auf jeden Fall eine sehr, sehr dumme Idee. Und das wäre, hätte natürlich auch einen negativen Effekt auf die Bonovia-Aktie. Aber was man mal, aber ich glaube, auch wenn einer kommen sollte in einer moderaten Ausprägung, ich glaube gar nicht mal, dass es auf Vonovia so einen negativen Effekt hätte, weil der durchschnittliche Mietpreis von allen Wohnungen, die Vonovia vermietet, liegt bei 8,15 € den Quadratmeter. Und das ist eigentlich, weil die auch sehr viele Wohnungen in Ballungsgebieten haben, ist doch ein guter Preis. Das heißt, die bieten 500.000 Wohnungen an mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 8, irgendwas. Und das heißt, sie machen eigentlich einen guten Job, wenn du es mal so runterbrichst. Ja, Tim, willst du noch eine Aktie oder soll ich gleich zu dritt?
Ja, also ich habe Estee Lauder noch gekauft. Das ist so eine Kosmetikfirma aus New York. Die sind brutal eingebrochen. Das war auch ein Wachstumswert. Und das liegt daran, dass der Konsument in China zum Beispiel kauft weniger teure Kosmetik. Auch in Europa hat sich das Geschäft abgekühlt, in den USA. Aber ich dachte, das ist eigentlich schon ein solides Business, wenn du dir L'Oreal und so anschaust. Riesenmargen, aber momentan funktioniert das Businessmodell halt nicht so in einem schwachen Gesamtmarkt, wo die Konjunktur sich abkühlt und mit diesen ganzen Zollkrise und so. Aber ich glaube, das wird sich auch wieder erholen und auch wieder fangen.
Ich finde es immer so beeindruckend, wenn du eine Aktie beschreibst, könnte man denken, du erklärst gerade, warum jemand die Aktie verkaufen soll und danach kommt, ja, und deswegen habe ich sie jetzt gekauft. Aber ich glaube, das ist einfach die Erfahrung, die Länge der Zeit, wo du einfach schon erlebt hast, ja, es kann auch mal in die Hose gehen damit, aber du hast halt mit dir die Erfahrung gemacht, dass bei einer gewissen Streuung, einige bleiben auf dem niedrigen Niveau, einige fallen noch weiter, einige steigen halt richtig wieder durch. Und ich glaube, das ist halt das, was man verstehen muss, wenn man so agiert wie Tim, jetzt auch du als Langzeit-Buy-and-Holder, dass man natürlich auch bewusst bei solchen Sachen Risiken eingeht, bei so einem Tiefstand, bei Krisen zu kaufen. Man weiß nicht, ob es noch weitergehen könnte, aber man sagt halt, Chance-Risiko-Verhältnis ist für dich zu dem Zeitpunkt gut. Das muss halt jeder selber können und wollen. Andere sagen, ich kaufe eine Aktie, die am Steigen sind, die muss Momentum haben. Ich kaufe die nur, wenn sie auf Höchstständen ist. Das muss halt jeder die Anlagemöglichkeit finden, mit der er sie am besten zurechtkommt. Aber bei dir finde ich es immer faszinierend, wenn ich dann nur kurz weghöre und dann wieder zuhöre und merke, du erzählst, sprichst was über eine Aktie, denke ich, boah, alles Gründe zum Verkaufen. Und dann kommt, ja, deswegen habe ich sie jetzt halt mal gekauft.
Ja. Ja, die meisten kaufen am liebsten auf dem Allzeithoch, wenn alles super läuft. Und dann ist schon meistens die Story vorbei und das Risiko extrem hoch. Also, ja, aus dem Grund kaufe ich gerne so Familienkonzerne wie in der Estée Lauder, wo die Familie den Großteil der Aktien auch besitzt und das langfristig schon seit der zweiten, dritten Generation steuert. Warum soll das ja nicht mehr laufen?
Also du schaust auch sehr, sehr stark auf die Firmenführung. Also am liebsten, ja, sagst du gerade selber, familiengeführt, gründergeführt, weil die einfach mehr Herzblut dran stecken. Oder auch, du guckst sehr, sehr stark, was die Vorstände dort machen, ob dann neuer kommt, warum kommt neuer. Also das ist für dich auch unglaublich wichtig. Aber bei vielen ist es so, die wissen vielleicht gar nicht mal, welcher Vorstand, was der vorher gemacht hat. Bei dir scheint es auch eine der Checkboxes zu sein, zu sagen, kaufe ich oder kaufe ich nicht.
Ja, richtig. Ich lese die Story, ich schaue mir die Quartalsberichte an. Der Geschäftsbericht ist ganz interessant zu lesen. So die ersten Seiten, wenn der Vorstand so Fazit zieht über das letzte Jahr. Und da kann man auch so YouTube-Videos finden vom Vorstand. Ich finde es immer spannend.
Wie stark bewertest du so eine Aussage vom Vorstand, ob du sich an das Zeug, was er vor einem Jahr erzählt hat, noch hält? Ist das für dich auch ein wichtiger Punkt, dass einfach ein Vorstand auch glaubwürdig für dich ist?
Ja, wenn ständig ausgewechselt wird, der Vorstand ist schon mal alarmierend, gell? Also da gibt's halt auch Firmen, wo dann alle zwei Jahre neuer oder jedes Jahr ständig ausgewechselt, das ist also kein gutes Zeichen an für sich.
Ja, da haben wir jetzt ja noch Zeit für die dritte Aktie, bevor wir dann den Raum wieder räumen müssen. Aber jetzt habe ich wirklich eine mitgebracht, die sich auf Allzeithoch befindet. der ich schon lange zugeschaut habe, aber wo ich gedacht habe, okay, jetzt möchte ich da eigentlich doch noch einsteigen. Und zwar, ich habe wieder ein Foto von einem beliebten Politiker mitgebracht, damit Sie sich das alles besser merken können. Und zwar die Millet-Wette. Und zwar hat Mercado Libre vor 2 Tagen Zahlen gebracht. Und die Zahlen, das hat mich schier vom Stuhl gehauen, die zeigen, dass in Argentinien die Konjunktur jetzt offenbar brutal anspringen muss. Dass die Kaufkraft, die Kaufnachfrage extrem stark sein muss. Die hatten in Argentinien im ersten Quartal 2025 ein Wachstum gemeldet von 125%. Also viel stärker als alle anderen Märkte in Lateinamerika. Ja, könnte darauf hindeuten, dass, auch wenn der Spiegel immer das Gegenteil behauptet, marktwirtschaftliche Reformen vielleicht doch langfristig eine positive Wirkung entfalten können. Ja, und die Aktie, da oben liest man sie, die heißt Mercado Libre. Und die sind die Nummer 1. Und da hat Amazon keine Chance in allen lateinamerikanischen Ländern. Hier Nummer 1. Das sind die quasi unangefochten an erster Stelle. Die führende E-Commerce- und Fintech-Plattform. Und wenn ich eine Aktie auf Allzeithoch kaufe, dann sagt mir das zum einen, die haben einen guten Job gemacht. Zum anderen sagt es mir aber auch, und das stimmt in dem Fall, dass die Bewertung schon ganz ordentlich ist. Und hier ist meine Hauptfrage. Gibt es noch genügend Marktpotenzial für das Wachstum dieses führenden E-Commerce-Anbieters? Und hier hat mich folgende Statistik am Ende überzeugt, dass in den lateinamerikanischen Ländern der stationäre Einzelhandel immer noch 85% des Einzelhandelsumsatzes ausmacht. Sprich, die stehen vor einer sehr geringen Durchdringung noch des Onlinehandels und in den nächsten Jahren wird sich aber diese Durchdringung der Einzelhandelsverkäufe über Online-Geschäfte eben weiter sehr stark erhöhen. Ja, und diese Kombination, dass sich hier gerade sehr viel tut, dass die marktwirtschaftlichen Reformen dort auch in vielen Ländern zu greifen beginnen, dass diese marktwirtschaftliche Politik auch eine kleine Vorbildfunktion entfacht, die haben mich jetzt zu dem Schluss gebracht, dass ich mir die Mercado Libre Aktie ins Depot legen möchte.
Auf deiner Tabelle vorher auch Brasilien gezeigt wurde. Ich meine, Brasilien ist ja auch momentan so ein bisschen der Gewinner in Lateinamerika für den Zollstreit, den USA und China hat, weil die Chinesen haben ja relativ viele Sojabohnenlieferungen aus USA einfach gecancelt. Da gibt es ja Riesenprobleme. Viele Farmer stehen da vor dem Existenzzusammenbruch und auch Maislieferungen werden mehr und mehr gekündigt. Und China importiert jetzt mehr und mehr einfach aus Brasilien. Also auch da lenken sich die Ströme um. Das heißt, Brasilien wird zukünftig wesentlich mehr Exportmöglichkeiten haben, was ja auch vielleicht dafür spricht, dass es den Ländern zukünftig durch das, was Trump gerade mit Zöllen verursacht, für die auch einen positiven Effekt haben würde. Eins war noch wichtig, du hast vorhin gesagt, auch Fintech. Das heißt, die sind genauso wie Amazon, versuchen sich auch nicht nur als Versandhändler aufzustellen, sondern sind auch in der Fintech-Branche nebendran noch unterwegs. Haben die auch so eine Art eigenen Cloud-Dienst oder ist es noch zu weit gedacht, weil sie noch davor stehen würden?
Ja, auch so eine Banking-App. Sie versuchen auch, dass sie Zinsen an ihre Kunden geben. Du kannst Kryptos darüber handeln. Also im Endeffekt auch so eine Neo-Broker, Neo-Banking-App haben sie auch im Angebot.
Ja, und es ist auch Gründer geführt. Das ist auch eine coole Story. Ich glaube, der Gründer hat studiert in den USA und er war fasziniert von eBay. Und da hat er mit eBay gesprochen, hat die Idee entwickelt für Mercado Libre. Und ich glaube, eBay hat dann auch dem geholfen, hat investiert in ihn und so. Okay. Und die Frontiermärkte, das wächst ja alles in den Schwellenländern, die wachsen enorm. Gell? Das ist schon eine Riesenchance.
Ja. Wäre das jetzt eine Aktie, du sagst, ja, am Höchststand, aber die haben halt noch eine gute Story und da zu warten, bis sie fallen, ist vielleicht zu spät?
Ja, du kannst vielleicht auch ein ganz schlechtes Quartal abwarten oder irgendeine.
Wenn du traurig bist, dann
kommt doch. Wenn du hier im Chat guckst, da ist ja ständig irgendwas. Aber man weiß es nie, gell? Das ist, wenn wir das immer wüssten. Ja, ja, also würde mir schon schwer fallen, da zu kaufen jetzt. Als Value-Anleger, gell? Aber es ist eine super Aktie auf jeden Fall und bislang haben die geliefert.
Seit wann sind die am Markt, wenn ich fragen darf? Wie lange gehen die die Märkte zurück. Wenn man sich mal die Charts anguckt, finde ich es immer wichtig, welchen Zeitraum gucken wir so einen Chart an. Ist das jetzt alles? Oder
ja. Also wir sehen ja auf jeden Fall den 10-Jahres-Chart.
Wahnsinn, ja.
Also ich weiß nicht genau den Datum des Börsengangs, aber seit über 10 Jahren sind sie auf jeden Fall schon präsent. Für eine sehr lange Zeit.
Sehr interessant, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Die Frage ist einfach, ob aus dem Publikum so die eine oder andere Frage vielleicht kommt, weil auch in diesen Online-Webinaren, die wir abhalten, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass Zuschauer Fragen stellen können. Deswegen würde ich jetzt auch einfach mal die Fragebühne ganz kurz aufmachen, bevor wir dann gleich von der Bühne geworfen werden. Hat jemand Fragen an Tim oder an Simon? Einmal da hinten habe ich die Handzeichen.
Ja, gerne zu.
Und wenn jemand nicht genau weiß, was ein Bankrun bedeutet, das ist ein Mauspad-Run übrigens. Weil wenn man zu spät kommt, gibt es keine mehr. Das ist natürlich das.
Ja, ich hätte noch die Frage, wie ist eure Positionierung gegenüber, sage ich mal, Future-Tech-Aktien im Quantenbereich oder humanoide Roboter oder KI kennen wir ja schon. Also das, was wirklich danach jetzt noch kommt und hochsteigt.
Mhm. Die Position dafür oder dagegen, also quasi um sich da zu positionieren?
Auch immer, ja. Abwarten oder jetzt gibt es schon ein paar
Dinge. Es gibt ja viele, Microsoft meldet Quantencomputer-Erfolge, Google meldet Quantencomputer-Erfolge. Ich meine, viele der Werte, die du vorher als Tech-Giganten vorgestellt hast, sind ja auch im Quantencomputing-Bereich aktiv.
Ja, im Endeffekt, sie spielen vermutlich auf die Frage ab, ob es sich lohnt, in diese ganzen kleineren Anbieter quasi zu investieren. Es gibt hier im Quantencomputerbereich durchaus 4, 5 jüngere Firmen, kleinere Firmen, die sich dieser Technologie widmen. Meine Einschätzung ist aber, dass es nicht die Kleinen machen werden, weil das ein so kapitalintensives, forschungsträchtiges Thema, dass wenn man diese großen Tech-Aktien wie IBM, wie auch Microsoft, wie auch Alphabet, wie Nvidia im Depot hat, dass man damit auch am besten das Thema Quantencomputertechnologie quasi abdeckt. Im Bereich humanoide Robotik hat man im Endeffekt derzeit nur 2 Akteure, die es in Massenproduktion quasi ausrollen, den Bau von humanoiden Robotern. Wir haben einmal natürlich Tesla. Das soll ja der Optimus ab nächstem Jahr quasi in die Serienproduktion geben. Wir haben in China die XPeng. Aber wir haben vielleicht eine kleine Spezialstory. Wir haben den industriellen Auftragsfertiger Jabil. Jabil hat von XPeng die Aufträge bekommen für die ersten Produktlinien für die humanoiden Roboter. Und wir gehen davon aus, dass die wenigsten Firmen in diesem Bereich die Humanoiden selber produzieren werden, sondern dass sie produzieren lassen. Mhm. Nvidia hat ja eine allgemeine Plattform vorgestellt. Sie haben quasi für diese Humanoiden einen Chip vorgestellt und auch eine Softwarearchitektur dafür. Und das heißt, theoretisch kann ich als Firma sagen, ich konzentriere mich rein auf die Software und alles andere lasse ich quasi in Auftragsproduktion bauen. Und dort ist bei den Auftragsfertigern Jabil aktuell am besten positioniert.
Das heißt also, Nvidia könnte die Android-Software der Zukunft für Androiden liefern, so wie jetzt für viele Handys halt Android die Software ist.
Ja, haben sie auch vorgestellt, diese ganze Simulationssoftware. Sie haben ja im Endeffekt diese LLM-Modelle auf das Lernen in virtuellen Welten erweitert. Es gibt aktuell schon diese Bilder, wo man dann quasi in Simulationen 700.000 Roboter, die zum Beispiel versuchen, ein Hemd zu bügeln. Und wie machen sie das? Sie bügeln einfach 10 Millionen Mal.
Ja, und try and error einfach.
Und irgendwann wissen sie, wie es funktioniert. Und diese Software, die kommt auch von Nvidia.
Okay, wenn wir noch eine Frage haben, dann gerne her damit. Ansonsten
eure Meinung zu Bayer?
Zu Bayer? Da bin ich raus. Habt ihr eine Meinung zu Bayer?
Ja, es ist schon ein etablierter Konzern und die haben eine riesen Krise halt mit Monsanto. Als Value-Anleger aus dem DAX würde ich mir das schon mal anschauen, aber es war halt schwierig die letzten Jahre. Also das Ende abzusehen mit diesen Schadenersatzklagen, das ist schon extrem belastend. Das weiß man gar nicht so genau, aber ja, du könntest vielleicht mal so eine Position eingehen und einfach mal 10 Jahre warten und dann mal schauen.
Du kaufst also, ja gerne in der Krise, du weißt, die Krise ja, ist jetzt da.
Genau.
Aber Bayer weiß man nicht, wie das Erbe von Monsanto sich durchschlägt. Wer da noch als um die Ecke kommt und halt die nächste Klagewelle lostreten könnte, gibt es eigentlich irgendeine Grenze, wo man sagt, bis wann das verjährt, was da damals von Monsanto über Glyphosat versaut wurde?
Nee, man liest es seit Jahren, sie haben es im Griff, dann haben sie es doch nicht im Griff. Und also, jetzt versuchen sie die Lösung über Lobbyarbeit. Also da haben sie jetzt in 2 US-Bundesstaaten auch schon Erfolge erzielt, dass quasi die Klagen nicht mehr zulässig sind, wenn die Gesundheitsbehörde sagt, das Mittel sei nicht krebserregend. Okay. Und das ist ja das Verrückte an diesem amerikanischen Rechtssystem, was ich persönlich auch nie kapiere. Es ist ja ein zugelassenes Produkt in Amerika. Und die Behörde, die es zugelassen hat, sagt ja auch, wir haben keine Hinweise darauf, dass es diesen Krebs verursacht hat. Aber trotzdem haben die eine Zulässigkeit für die Klagen. Und das versuchen die gerade eher auf der Lobbyebene quasi in den Griff zu bekommen. Aber ich persönlich lasse die Finger weg, weil ich kapiere dieses amerikanische Rechtssystem nicht.
Ja, und solche Sachen passieren auch ständig, wenn du dir mal anschaust, Medizintechnikhersteller, Pharmahersteller, ständig kommen so Klagen, Probleme. Das ist eigentlich fast Usus. Also wenn du was Neues machst, wenn du, angenommen, du entwickelst irgendwas Neues, ein Gelenk, was eingebaut wird bei Leuten, und dann 5 Jahre später funktioniert das Knie nicht mehr oder so. Und dann werden die verklagt. Aber das ist Tagesgeschäft eigentlich.
Das, in Amerika?
Ja, das passiert. So Klagen sind eigentlich üblich, ja. Weiß nicht, da kann man sich gar nicht verschützen. Oder dann wird einer, kriegt einen Schadenersatz, weil er sich mit seinem Tee verbrüht hat oder so. Oder
ich weiß ja, nur, dieser Aufdruck auf der Mikrowelle ist nicht geeignet zum Trocknen von kleinen Tieren. Ja. Also, aber das ist ja wieder, da bin ich da auf deiner Seite. Ich verstehe das auch nicht, was die aber ist ja. So, vielen lieben Dank, Tim, dass du mitgemacht hast. Simon, auch an dich danke. Und an alle, vielen Dank fürs Zuhören.